Tackle AI, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen und spannenden Podcast-Folge. Welche Kompetenzen gewinnen für Fachkräfte von morgen an Bedeutung? Das ist heute die zentrale Frage, die ich auch bereits in vergangenen Wochen mit unterschiedlichen Leuten aus der Wissenschaft, der Unternehmens- und Berufsschulpraxis diskutiert habe. Viele davon werden auch hier ausschnittsweise zu Wort kommen, aber fangen wir erstmal von vorne an. Und zwar im Frühjahr 2020. Da haben wir nämlich im Rahmen des Tackle AI-Projekts eine Umfrage unter Berufsschullehrerinnen in Bremen und in Niedersachsen gestartet. Die Ergebnisse sind zwar nicht repräsentativ, aber sie geben einen ganz guten Eindruck darüber, wie Berufsschullehrerinnen das Thema KI einordnen. Um die 70% stimmen zum Beispiel folgende Aussage zu. Um attraktiv für den Arbeitsmarkt zu sein, müssen junge Menschen mit Handlungswissen über künstliche Intelligenz ausgestattet sein. Laut den Aussagen einiger Lehrender werden vor allem IT-Kenntnisse zukünftig relevanter. Diese seien nämlich notwendig, damit zukünftige Facharbeiter Automatisierungssysteme planen, programmieren, analysieren, ja auswerten und auch warten zu können. Darüber hinaus müsse der Facharbeiter die gesammelten Daten lesen und auch auswerten können. So zumindest ein Berufsschullehrer, der vor allem Industriemechaniker und Maschinen- und Anlagentechniker ausbildet. Wir haben nicht nur mit Berufsschullehrerinnen, sondern auch mit Unternehmensvertretenden gesprochen. Zum Beispiel mit den zwei Brüdern Benjamin und Tim Litau der Firma Trilitech in Osterholz-Scharmbeck. Sie arbeiten an einem Pilotprojekt namens Erntewächter. Ganz kurz gesagt geht es darum, mittels neuester Technologien aus dem Bereich des autonomen Fahrens und einer KI-basierten Software Fremdkörper auf einem Feld zu erkennen. Also zum Beispiel sowas wie Metallteile oder Steine oder Tiere im Feld. Gelangen diese nämlich in die Erntemaschinen, verursacht das zum Teil sehr große Schäden. Bei einem ausnahmsweise analog stattgefundenen Treffen im Herbst 2020 haben wir mit den Brüdern unter anderem über die Unternehmensidee gesprochen, die derzeitige Qualifikationsstruktur im Unternehmen und auch über zukünftig gefragte Kompetenzen von Mitarbeitenden gesprochen. Die Brüder erzählen zum Beispiel, dass sie eng mit der Universität über kleinere Forschungs- und Projektarbeiten kooperieren. Auch weil es auf dem Arbeitsmarkt bisher wenig Leute gibt, die speziell in dem Unternehmensbereich tiefgreifendes Know-how besitzen. Die Überlegung, selbst sogar als Ausbildungsbetrieb zu agieren und so dann auch Nachwuchs selbst zu qualifizieren, ist ebenfalls schon mal aufgekommen. Die Brüder betonen außerdem, dass vor allem perspektivisch, also nach der Einführung der entwickelten Produkte, qualifizierte Fachkräfte notwendig werden. Hier mal ein paar Ausschnitte aus unserer Gruppendiskussion.
Also wenn es jetzt aus der Entwicklung rausgeht, da haben wir auch schon im Prinzip Gespräche geführt, da wären auch andere Leute interessant. Mhm. Also beispielsweise Fachinformatiker, dann wahrscheinlich aber eher für Systemintegration.
Aber sicherlich für uns ist interessant auch jetzt in den kommenden Jahren, dass man schaut, also genau, Fachinformatiker, das wären so Thematiken, wo es vielleicht dann auch eher in Richtung Service geht und Produktpflege.
Ja.
Da sind wir natürlich jetzt mit unseren jungen Produkten noch nicht so weit, dass wir viel Produktpflege machen und sowieso das, was da, sage ich mal, mit Kunden ist, machen dann natürlich unsere Entwickler, oder machen wir im Prinzip als Entwickler dann. Aber tendenziell ist es klar, dass es in dieser Richtung dann irgendwann muss das Produkt ja weiter betreut werden.
Neben Fachkompetenzen, um mit neuesten Technologien umgehen zu können, sind es jedoch auch soziale, personale und fachübergreifende Kompetenzen, die von Fachkräften gefragt sind. Das hat auch Sarunas Puntius in unserem Interview angesprochen. Er ist Chief Marketing Officer des Unternehmens Invertus in Litauen, welches E-Commerce-Lösungen für Unternehmen entwickelt. In dem Interview habe ich mit ihm über die Veränderung der Arbeitswelt gesprochen und welche Kompetenzen aus seiner Sicht auf dem Arbeitsmarkt gefragt werden.
Firstly, people will need to make use of the skills machines simply do not have. It is the ability to interact, build relationships and use empathy to better understand understand the needs of other people. Secondly, people will need to maintain the broad technology understanding to be able to combine different technologies and tools, as well as to employ data to unlock new opportunities. Thirdly, it is the novel thinking and complex problem solving, which is entirely human traits. Although algorithms are good at accurately predicting certain patterns, they do not understand the logic and purpose of the issue. Thus, they can't predict new developments.
Er sagt also zum einen, dass vor allem die nicht-technologischen Handlungsbereiche von Menschen gestärkt werden müssten. Als dritten Punkt nennt er innovatives Denken und das Lösen komplexer Probleme als wichtige Fähigkeit. Denn, so sagt er, Algorithmen verstehen nicht den Sinn und den Zweck hinter der Anwendung. Das müsse durch die Menschen geleistet werden. Dr. Katharina Dengler vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung betont ebenfalls die Relevanz der Sozialkompetenzen, um auf veränderte Arbeitssituationen zu reagieren.
Also auf den ersten Blick liegt es natürlich nahe, dass man eben vor allem digitale Kompetenzen stärkt, zum Beispiel dann fit ist in der Datenanalyse. Aber durch die Digitalisierung ändert sich natürlich auch die Art und Weise des Arbeitens. Also man arbeitet zum Beispiel verstärkt in virtuellen Teams. Und da werden dann eben auch soziale Kompetenzen wie Kommunikationsstärke oder Empathie immer wichtiger. Und durch die Digitalisierung wird es auch so sein, dass fachübergreifende, interdisziplinäre Kompetenzen immer wichtiger werden, weil sich eben auch verschiedene Berufe miteinander verzweigen und der berufliche Möglichkeitsraum sich sozusagen mehr öffnet.
Dr. Katharina Dengler spricht in diesem Ausschnitt auch den Punkt Datenanalyse oder den Umgang mit Daten an. Auch in den Gesprächen mit Sarunas Puntius als auch mit den Brüdern Benjamin und Tim Litau ging es natürlich um das Thema Daten, denn diese bilden ja die Grundlage, um KI-Systeme zu trainieren. Tim Litau betont in unserem Gespräch, dass ein kompetenter Umgang mit großen Datenmengen für die Mitarbeitenden ihres Unternehmens wichtig sei. Ich habe in dem Gespräch auch gefragt, welche Rolle denn ethische Überlegungen bei der Arbeit mit Daten in dem Unternehmen spielen. Die Brüder berichten, dass das Thema bei ihnen durchaus präsent sei, auch wenn erstmal keine personenbezogenen Daten gewonnen werden würden. Und trotzdem ist die Frage, welche Daten erhoben werden, ganz zentral. Sie geben auch ein Beispiel. Theoretisch könnte die Arbeitszeit des Erntemaschinenfahrers oder der Fahrerin während der Datenerhebung aufgezeichnet werden. Erstmal ist das auch nicht sonderlich problematisch. Gelangen diese Informationen allerdings an den Arbeitgeber, wären das aber durchaus indirekt personenbezogene Daten, da der Arbeitgeber in vielen Fällen ja weiß, wer die Erntemaschinen fährt. Solche Szenarien, sagen die Brüder, müssen und werden auch mitgedacht. Kommen wir nochmal zu der Fähigkeit zurück, mit Daten umzugehen. Also diese zu sammeln, zu verwalten, zu analysieren und dann auch zu nutzen. Das wird häufig unter dem Begriff Data Literacy oder auf Deutsch Datenkompetenz zusammengefasst. Von einigen Seiten wird Data Literacy als eine der Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts herausgestellt, die sowohl im Berufs- als auch Privatleben relevant wird, um informierte Entscheidungen treffen zu können. So heißt es zumindest auf der Website Hochschulforum Digitalisierung. Den Beitrag verlinke ich euch natürlich auch noch. Data Literacy spielt für Bildungsinstitutionen eine doppelte Rolle. So wie KI eben auch. Denn zum einen ist sie quasi Lerngegenstand. Es soll Wissen über den Umgang mit Daten von der Sammlung über die Analyse und Interpretation vermittelt werden. Zum anderen wird gesagt, dass auch auf der strukturellen und organisatorischen Ebene das Bildungs- oder auch Leitungspersonal, egal ob an der Universität oder Schulen, mindestens grundlegende Datenkompetenzen benötigen. Dazu verlinke ich euch mal das White Paper Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung. Da gibt es nämlich einen ganz spannenden Part zur Datenkultur an Hochschulen. Und auch ansonsten lohnt es sich, das Paper mal zu lesen. Ich habe das Thema Data Literacy auch in einem Interview mit Professor Sigrid Hartung von der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg aufgegriffen und gefragt, was sie denn davon hält. Sie sagt im Grunde, dass Datenkompetenz wichtig ist, aber ihr der Begriff Data Literacy zu kurz greift. Sie bezieht sich stattdessen auf den Begriff der Data Infrastructure Literacy und erklärt auch warum. Hier der Ausschnitt aus unserem Gespräch dazu.
Also der Ansatz der Data Literacy ist ein sehr spannender und da sind vor allen Dingen ja beispielsweise solche Komponenten wie Datenschutz ganz stark drin oder eben auch, wie Sie sagen, was passiert eigentlich mit meinen Daten, wenn ich die irgendwo eingebe und wenn das irgendwo eingefangen wird von Alexa oder so. Das Problem, was ich sehe beim Data Literacy Begriff, ist, dass der halt auch schon extrem ausgelüllert ist. Also den benutzt halt auch wieder jeder hin zum Kunst inzwischen und das wird auch sehr oft so absorbiert im politischen Diskurs im Sinne von, ja, das brauchen wir auch, natürlich. Und deswegen muss man schon wieder auf Begriffssuche gehen, um ein bisschen zu gucken, was ist es denn tatsächlich, was so diese Komponenten, die ich so aufgezählt habe, was ist das denn dann eigentlich? Und es gibt einen ganz schönen Begriff von Gray und Kollegen, die nennen das Data Infrastructure Literacy. Das ist was anderes, weil es eben wirklich auf diese datenproduzierenden, datenverarbeitenden und auch irgendwie datenbemächtigende Strukturen abzielt. Und das setzt dann auch den Blick drauf, dass Daten nicht das evil Stück da drin sind. Daten sind weder gut noch schlecht, sondern ich muss mal das Zusammenspiel da von verschiedensten Komponenten angucken, um einen Begriff davon zu kriegen, ist das jetzt schädlich, ist das risikobehaftet, wenn ja, wo genau. Diesen Infrastructure-Begriff finde ich da sehr wichtig und den fängt die Data Literacy halt manchmal nicht ein. Und das andere, weshalb ich so ein bisschen manchmal denke, ist, dass der Data Literacy Begriff sehr oft so mit diesem Big Data Thematik irgendwie zusammengebracht wird und das verstellt so ein bisschen den Blick davon, dass wir im Bildungsbereich ganz oft mit Small Data zu tun haben. Und deswegen fände ich es wichtig, auch diese Vorstellung von wir sind im Zeitalter von Big Data, dass das den Blick nicht verstellt zwischen die Grundlogiken, die sind eigentlich immer die gleichen, ob ich jetzt Big Data, Small Data, Hybrid Data, was auch immer was an Data habe, sondern mit der Grundlogik muss ich mich eben beschäftigen. Und da ist dieses Data Infrastructure Literacy ganz gut. Manche nennen es dann Critical Data Literacy, um das nochmal so ein bisschen hervorzuheben. Also da lässt sich auch wieder eine Spielwiese zeichnen. Aber ich würde mich da so ambivalent so positionieren. Aber der Begriff ist auf jeden Fall deutlich besser als irgendwie Digital Literacy oder irgendwie Skills von bla bla bla. Und dann glaube ich, ist das schon eine gute Entwicklung.
Mehr über das Thema Daten allgemein im Bildungskontext und welche ethischen Fragen bestehen, erfahrt ihr im Modul 3 und dann nochmal im Modul 5. So, kommen wir nun zum Ende dieses Podcasts. Ihr habt nun unterschiedliche Stimmen zu dem Thema gehört und wir sind sowohl auf die gefragten Kompetenzen von Fachkräften eingegangen, als auch über das Thema Daten zu Kompetenzen von angehenden Lehrkräften übergegangen. Abschließend möchte ich auf eine Studie von Gößling und Co-Autorinnen zurückgreifen. Dabei kam unter anderem heraus, dass diese die Anforderungen an die Lehrkräfte der Zukunft ähnlich denen der Mitarbeitenden der Zukunft einschätzen. Zum Beispiel Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. Auf die Ausbildung des pädagogischen Personals wollen wir erstmal nicht weiter eingehen. Dazu verlinke ich euch aber mal die 40. Ausgabe von BWPET Berufs- und Wirtschaftspädagogik online zum Thema Entwicklung berufs- und wirtschaftspädagogischer Studiengänge im Kontext der Digitalisierung, falls jemand Lust hat, sich damit noch näher zu beschäftigen. Im Modul 4 gehen wir ausführlicher darauf ein, wie die geforderten fachlichen und vor allem fachübergreifenden Kompetenzen in der beruflichen Ausbildung stärker praktisch gefördert werden können. In der folgenden Lerneinheit bekommt ihr aber schon mal ein erstes Beispiel von der BBS 2 aus Wolfsburg. Viel Spaß damit und bis dahin!